Gott will, wisst ihr, das ist in einigen Momenten oder mindestens an einem Moment im Leben vieler von uns die wichtigste Erkenntnis, herauszufinden, ob sie oder er will. Wie oft haben wir die Frage hier schon gestellt? Ja, ich will. Und wenn wir das hören, dann spricht das ganz viel über die Beziehung, die vorhanden ist. Und wenn wir Gott die Frage stellen, und es geht ja heute um Heilung, natürlich, Heilungsgottesdienst, ach Gott, willst du überhaupt? Dann ist das eine der wichtigsten Antworten, die wir kennen müssen, um Heilung empfangen zu können. Und darum ist dieser Titel heute, Gott will, Ausrufezeichen, sei geheilt, Ausrufezeichen. Mögt den Witz hören vorneweg? Ein 84-jähriger Mann hört plötzlich eine Stimme. Ja, richtig. Erst angeln, dann hört beim Angeln eine Stimme. Gut, wichtige Information. Heb mich hoch. Der alte Mann schaut um sich. Ist da jemand? Hier unten, kam die Antwort. Und er sah einen Frosch. Nimm mich hoch und ich werde eine wunderschöne Frau. Die schönste, die du je gesehen hast. Du musst mich küssen. Also, damit er die... Du hättest den Witz erzählen sollen, ist besser. Naja gut, er nimmt den Frosch hoch und steckt ihn in seine Jackentasche. Und der Frosch beschwert sich aus der Tasche heraus. Sag mal, hast du nicht richtig zugehört? Du musst mich küssen und dann werde ich zu deiner wunderschönen Braut. Ja, sagt der alte Mann, ich habe kurz drüber nachgedacht, aber weißt du, in meinem Alter ist es besser, ich habe einen sprechenden Frosch. Ja, ja, es ist gut nachzudenken, bevor man Entscheidungen trifft. Amen. Wir haben ja langwierige Folgen unter Umständen. Unser Herr Jesus hat eine Entscheidung getroffen, die schon lange vor seinem irdischen, fleischlichen Dasein in der Bibel stand. Im Jesaja-Buch. Der Prophet schrieb im Kapitel 53, Vers 4 und 5 folgendes. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nun, wir haben uns mit diesem Text schon viele Jahre beschäftigt, meine Frau und ich und viele, viele andere. Und wir haben uns die Grundworte im Griechischen angeschaut oder hier in dem Fall im Hebräischen, alles, was mit Heilung zu tun hat. Wir haben herausgefunden, dass die Worte hier sehr eindeutig sind. Viele verstehen diese Schriftstelle, die ja auf Jesus als Messias hinweist, auf seinen stellvertretenden Tod, auf die Erlösung von Sünden, einfach nur aus diesem einen Aspekt und sagen, ja, Jesus ist gestorben für unsere Sünden und heilt uns damit natürlich innerlich von all der Schuld. Und das stimmt. Wären die Worte anders gewählt im hebräischen Grundtext oder auch im aramäischen Grundtext, sind ja teils zwei verschiedene Übersetzungen, dann könnte man das tatsächlich denken. Aber es war Bußwurst, der schon vor vielen Jahren das Buch Christus der Heiler geschrieben hat, der sehr klar dargelegt hat, diese Worte stehen für körperliche Heilung, nicht für seelische Heilung oder geistliche Wiederherstellung. So, wir haben also beides in diesem Text. Und interessanterweise gehen die meisten Christen in unserem Land an dem zweiten Punkt vorbei. Ja, dass die Sünden vergeben sind, das ist noch wichtig und klar und zentral für unser christliches Leben. Es ist auch die bedeutungsvollere Errungenschaft, die Jesus für uns am Kreuz bewirkt hat, keine Frage. Was habe ich davon, wenn ich körperlich geheilt werde und gehe danach in die Hölle? Also bitte, das wäre nicht wirklich so prickelnd. Aber wenn ich doch beides bezahlt bekommen habe und nehme nur das eine an, dann ist es auch schade, oder? wenn Christus tatsächlich mit seinem Blut meine Sündenvergebung bezahlt hat, deswegen steht das Kreuz hier als Erinnerung daran, und meine Krankheiten bereits am Kreuz in der Weise getragen hat, dass er sie mir abgenommen hat, dass sie eigentlich überhaupt kein Recht mehr haben, in meinem Körper zu bleiben. Das ist die große Wahrheit, die wir immer noch, auch nach vielen Jahren, immer noch am Entdecken sind. Zumindest mir geht es so. Ich bin immer noch begeistert und beeindruckt, wenn ich sehe, Gott, du hast tatsächlich nicht nur das eine getan, sondern auch das andere. Wir kommen nachher noch ein bisschen drauf, warum es wichtig ist, dass beide Dinge tatsächlich geschehen sind. Ich habe ja gesagt, ihr Zellleiter, hört bitte hin, hört auch hin, während wir predigen. Ich denke, Gott hat einige Worte der Erkenntnis parat. Wir werden Heilungen sehen nachher, keine Frage. Aber du bist gefragt. Hör hin, was Gott dir sagt. Und schreib es dir auf dein Telefon oder auf den Blog oder in die Bibel rein, und damit du es nachher, wenn du dich aufrufe, nach vorne kommen kannst und das weitergeben kannst. Weil vielleicht ist die Person, die diese Heilung empfängt, sehr angewiesen darauf, dass du hier treu bist in diesem Gottesdienst. Ich möchte anfangen mit der Behauptung, Jesus hatte einen Heilungsauftrag. Ja, aber er ist doch gekommen, er ist gekommen, um Sünden wegzunehmen, um Sünde zu erlösen, um ewiges Leben zu bringen. Das ist der wichtigste und größte Teil der großen Botschaft. Aber wie sieht's aus mit dem anderen Teil? Warum war Christus vermutlich zu seiner Lebzeit auf Erden bekannter, viel bekannter für seine übernatürlichen Heilungen bis zu Totenauferweckung und Dämonenaustreibung, als dafür, dass er Erlösung von Sünden predigte? Interessant, oder? Oder wir können da anders fragen, warum hörten die Leute ihm überhaupt erst in so großen Volksmengen zu? Lest die Apostelgeschichte, lest die Evangelien und ihr seht, es hat immer damit zu tun, dass zuerst Wunder geschehen sind und dann die Leute auf einmal dachten, hey, okay, der hat ja wohl wirklich was zu sagen, weil da passiert ja richtig was. Das ist ja nicht einfach nur ein guter Theologe, da haben wir ja schon genug von, sondern das ist einer, der nicht nur predigt, sondern wo Kraft da ist. Kraft, die meinen Alltag berührt, die mein persönliches Leben berührt. Wie ich das Mikrofon gerade. Lass uns mal schauen, Jesus greift wieder zurück auf Jesaja. Interessanterweise, Jesaja hat viel über Jesus vorausgesagt, ein paar hundert Jahre vorher. Und im Lukas 4 steht Folgendes. Es wurde Jesus die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er sagte einer Synagogenversammlung, vielleicht ähnlich groß wie wir heute hier sind, dass das, was sie schon ihr ganzes Leben lang immer und immer wieder gelesen und gehört haben, wo sie immer darauf hinwarten, der Messias kommt irgendwann und befreit uns, heute erfüllt wurde. Ich kann mir den Tumult nur ungefähr vorstellen, den es da wohl gegeben hat. Es war Begeisterung da, aber es war natürlich auch Kritik da. Und wie kann der, kennen wir doch, das ist doch Josefs Sohn, was bildet er sich denn ein? Ist doch nichts Besseres als wir? Lass uns zurück zur Aussage. Ganz gleich, ob du nun ein gebrochenes Herz hast, ob du gefangen bist, nicht mehr sehen kannst, was eigentlich los ist und zerschlagen wurdest. Jesus definiert hier klar, wozu er gekommen ist, um dich zu heilen und wiederherzustellen. Wir reißen ja in unserer Medizin heute vielerorts, oder ich denke noch am meisten Plätzen, Seele und Körper auseinander. Die einen behandeln das, die nennen wir Psychologen oder Psychiater, und die anderen behandeln den Körper, Ärzte verschiedenes Namens. Auf der anderen Seite fangen immer mehr auch Wissenschaftler an, die Zusammenhänge zu sehen zwischen diesen beiden Dingen. Ich las jetzt gerade im Fokus, ich glaube, es war der Fokus, 6% aller Deutschen gehen jedes Jahr durch eine Depression. Wow, 6%, das sind Millionen, jedes Jahr. Das sind nicht immer dieselben 6%, das macht es noch viel schlimmer. Die einen dieses Jahr, die anderen nächstes Jahr und übernächstes Jahr wiederholen es vielleicht wieder ein paar. Viele überleben es auch nicht. Viele Männer bringen sich um, vor allem Männer in Depressionen. Und man weiß heute, Dr. Caroline Leaf hat das ja sehr eindrücklich dargestellt, dass zwischen 75% und 90% aller körperlichen Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind oder anders gesagt auf Gedanken zurückgehen. Das heißt, die allermeisten, es gibt Leute, die sagen alle, möchte ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, aber die allermeisten Krankheiten haben ihren Ursprung hier. In meinem Wertgefühl, in meinem Denken, in Dingen, die geschehen sind, die mich verletzt haben, hier, in meiner Seele, in meinem Geist. Und die Auswirkungen haben direkte, manifeste Auswirkungen auf meinen Körper. Viele Leute sagen, Krebs ist der einzige Ursprungsort von Krebs, sind alte Verletzungen oder Sünde, natürlich, die nicht in Ordnung gebracht wurde vor Gott, die also meinen Körper praktisch auffrisst. Sünde frisst meine Seele auf. Schuld frisst mich auf. Jeder, der mit Schuld zu tun hat, ihr wisst genau, was ich meine. Das macht dich kaputt. Das macht nicht den anderen kaputt, der dir das vielleicht verursacht hat oder der verantwortlich ist dafür, dass du verletzt wurdest, sondern dich macht es kaputt. Jesus setzte diesen Auftrag, den er hier ankündigte vor der Synagogenversammlung zum Anfang seines Dienstes, auch um. Nur ein paar Verse später lesen wir, wie er den Heilungsauftrag in die Tat brachte. Nämlich im Lukas 4, 38 bis 40, wer es nachlesen möchte. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. So, Petrus, der erste Papst, Anführungszeichen, war ja verheiratet, ne? Die katholische Kirche hat ein Problem, manchmal das zu erklären. Seine Schwiegermutter hatte das Fieber, nicht ein Fieber, das Fieber. Das war eine unter Umständen tödlich ausgehende Erkrankung, die damals durchaus üblich war und weit verbreitet war. So eine ältere Dame, die war betroffen von dieser Erkrankung. Und Jesus kam und ich glaube, im Matthäus-Evangelium wird sogar zitiert die Stelle aus Jesaja 53, Vers 5. In seinen Wunden sind wir geheilt, zitiert dort der Evangelist. Und dann beschreibt er die Heilung der Schwiegermutter. Aber das war ja nicht alles. Die Leute haben gemerkt, hey, der kann nicht nur gut predigen, sondern dem seinem Dienst folgt was. Nämlich das, was wir uns immer gewünscht haben, dass tatsächlich Gott in irgendeiner Weise Präsenz zeigt, Anwesenheit zeigt, es zu fühlen, es zu sehen. Körperlich manifestiert er sich in Form von Heilung. Bei dieser Frau, die wahrscheinlich längere Zeit im Bett lag, die Nachbarn wussten das, man, das war ein kleiner Ort, und dann war die gesund auf einmal. Und nicht nur gesund, sondern sie diente dann dem Jesus mit seinem Anhang. Und da waren 12, vielleicht mehr Leute dabei. Das ist anstrengend, oder? Hast du schon mal 12 Leute bewirtet? Und wir haben heute moderne Küchengeräte. Damals war das nochmal eine andere Hausnummer. Mach schon mal den Ofen an. Das hieß nicht, einen Knopf zu drehen, wisst ihr? Hol mal Vorräte. Ja, war kein Kühlschrank. Also das war alles eine andere Hausnummer. Und die Frau tat es. Und offensichtlich hatte sie voll Power und konnte das durchziehen, ohne Probleme. Und das sprach sich rum in dem kleinen Ort. Und was taten die? Die dachten, hey, wenn der so gut ist, schnell hin, bevor er wieder weiterzieht. Wanderprediger weiß man nie, wie lange die bleiben. Bring unsere Kranke alle hin. Und dann kamen die abends, ich weiß nicht, wie viele es waren, Dutzende, Hunderte. Die kamen mit allen möglichen Erkrankungen. Jetzt könnte man sagen, naja gut, Jesus, das war so ein Wunder, was er gemacht hat. Es war ja auch immerhin die Schwiegermutter von seinem besten Apostel. Er heilte sie. Wie heißt es da? Er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Da steht nicht, heilte die meisten oder heilte viele und hatte irgendwann keine Kraft mehr und hörte dann wieder auf. Er heilte sie. Alle, die kamen. Ich möchte hier nochmal auf das Wort für Kranke eingehen. Es ist das Wort Asteneo, griechisches Wort, das ein breites Spektrum von körperlichen Schwachheiten abdeckt. Aus diesem Grund wird es zusätzlich verstärkt durch die Formulierung mit mancherlei Gebrechen. Hier ist also von vielen verschiedenen Leuten die Rede, aber das Wort Gebrechen sagt uns, dass manche von diesen Leuten ernsthaft krank waren. Es handelt sich um das griechische Wort Nosos, das stets die Bedeutung einer schlimmen chronischen Krankheit oder einem Leiden der schwersten Art vermittelt. Häufig beschreibt dieses Nosos eine tödliche Krankheit ohne Aussicht auf natürliche Heilung. Somit kann das Wort Personen beschreiben, die unter einer tödlichen Krankheit litten. Wir können also ziemlich sicher davon ausgehen, dass unter diesen vielen Leuten, die kamen, ein paar richtig ernsthaft kranke Personen waren, die nicht einfach nur einen Schnupfen haben oder irgendein kleines Wehwehchen, was man mit ein bisschen Positivdenken vielleicht wieder eine Weile hinkriegt. Das waren Leute, die hatten nichts mehr zu verlieren. Die waren wahrscheinlich schon beim Ärzten, die haben alles an Therapie ausprobiert, was ging. Und dann dachten sie, was habe ich zu verlieren? Gehe ich doch mal zu Gott, in Anführungszeichen. Gehe ich doch mal zu dem Wanderprediger. Wahrscheinlich haben die meisten das gedacht. Nun, das war also ein kleiner Beleg. Ich könnte jetzt eine Stunde fortfahren, viele weitere Belege anzuhängen, die in der Bibel zu finden sind, wo Jesus heilte. Und zwar nicht nur den einen oder anderen, sondern alle, die kamen. Okay? Ich spare mir das jetzt aus Zeitgründen und gehe einen Schritt weiter. Nämlich mein zweiter Punkt heute ist, Heilung war und ist ein Schwerpunkt im Dienst der Jünger. Was heißt das jetzt wieder? Nun, auch hier haben wir Belege für, die ich kurz anreißen möchte. Im Lukas 9 lesen wir, Jesus aber rief seine 12 Jünger zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündeten das Evangelium und heilten überall. Ich möchte auf eins hinweisen. Weder bei dieser noch bei den anderen Bibelstellen, die hierzu gehören, steht, dass für Leute gebetet werden sollte, die krank waren. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass wir für Leute beten sollten, die krank sind. Aber der Auftrag, den Jesus erteilte, war, heilt sie. Oh. Ja, heilt sie. Dann sind wir jetzt Heiler, oder wie? Die Bibel sagt, heilt sie. Die sagt nicht, legt Hände auf, betet eine Weile, fastet für sie. Das sind alles gute Dinge. Und die stehen an anderen Stellen auch. Aber hier sagt er definitiv, geht hin, heilt die Kranken. So, zusammengefasst, Jesus sandte als erstes seine 12, die 12 Apostel, die 12 Ersten, die 12, die er berief, im direkten Weise. Aber dann geht es weiter. Nach Lukas 9, was wir gerade gelesen haben, kommt Lukas 11. Kurz danach zumindest. Und da steht, er sandte 70 aus. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Ja, man geht davon aus, dass ihm über 100 Leute mit ihm gereist sind. Viele Frauen, viele Männer, die einfach begeistert waren, die geheilt wurden von ihm, die in irgendeiner Form ihn erlebt haben als Gott und die nicht mehr von ihm ließen. Ich weiß nicht, vielleicht wären wir heute auch dabei. Wenn er heute so leibhaftig hier in der Gegend wäre, würden wir wahrscheinlich auch mit ihm reisen. Ich weiß, dass einige Leute mit Predigern reisen und irgendwo anders predigen, sind die auch immer da. Wir hatten mal Siegfried Müller hier und da waren immer so bestimmte Leute, die kamen immer, wenn er irgendwo ist, kommen die auch. Aber das war eine Schar, die war so berührt durch die Kraft Gottes und durch die Liebe von Jesus, dass sie kam. Also er sandte 70. Nenn mal Nachfolger. Weil die folgten ihm nach. Es steht da, er sagte ihnen, den 70, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Das ist doch schön, oder? Stell dir das mal vor. Du wärst in so einem Dorf, wo einer oder zwei von diesen 70 kommen. Und die kommen nicht nur und sagen, du, Gott liebt dich, Gott will dich retten, Und sie sagen, du bist krank, komm her. In Jesu Namen sei heil. Boah, es tut nicht mehr weh. Boah, der Krebs ist weg. Boah, mein Bein geht wieder. Boah, ich kann wieder sehen oder was auch immer. Glaubt ihr, dass dieser Ausdruck viel massiver war im Leben der Leute, die das erfahren haben? Boah, Gott ist wirklich da. Und wir haben schon viele Leute gehört, die alles Mögliche theologisch auch erklären konnten, aber hier ist Kraft. Hier ist Kraft. Ich habe aufgehört, bei Facebook Bibelstellen zu posten. Ich poste Zeugnisse. Ich poste Berichte von Leuten, die geheilt wurden. Weil ich habe gemerkt, das macht die Leute viel aufmerksamer. Bibelstellen, ja, das kann man glauben oder auch nicht. Aber hey, da ist jemand, der war krank und der ist geheilt worden durch Gott. Das ist schon mal ein anderes Ding. Da mag ich drüber nachdenken. Vor allem, wenn das dann öfters passiert und richtig krasse Dinge teils passieren. Ja, aber hier geht es auch noch krasser weiter. Also wir sind jetzt bei 70. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der auferstandene Jesus, der Auferstandene, kurz vor seiner Himmelfahrt, spricht Folgendes. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Wow, okay. Okay, das ist ziemlich kühn. Das heißt also, es geht weiter, diese anfängliche Geschichte 12, 70 und geht predigt und heilt. Hat er nach seiner Auferstehung nicht zurückgenommen. Hat gesagt, okay, das war jetzt mal nett so, damit was in der Bibel steht. Er hat gesagt, es geht weiter. Ihr geht weiter bis ans Ende der Erde. Wir wissen, dass er im Johannes, ich glaube Johannes 15, im hohepriesterlichen Gebet oder 17, sehr klar gebetet hat für die, die ihm nachfolgen und für die, die nachfolgen werden, weil sie von denen gehört haben, die ihm nachfolgen. Und dann die, die denen wiederum hören und nachfolgen. Und irgendwann bis zu uns. Er hat für alle Generationen Christen gebetet, dass sie Kraft haben. Wir lesen in Markus 16, Vers 18. Schlangen werden sie aufheben. Und es geht hier um alle Gläubigen. Das ist nochmal vielleicht der dritte Punkt. Alle Gläubigen. Ich schreibe mal nicht Christen, weil mancher in Deutschland nennt sich Christ und ist gar keiner. Christ sein ist ja nicht ein Nachname oder so, sondern es ist ja eine Bezeugung, die mit Glauben zu tun hat. Ich glaube das, was die Bibel sagt, ich glaube an Jesus Christus, dann bin ich Christ, ganz egal, welcher Kirche ich angehöre. Und dann glaube ich natürlich auch, dass Heilung von Gott ist, weil das ist jetzt so klar in der Bibel und so an so unglaublich vielen Stellen. Naja, unglaublich ist es nicht wirklich, aber beeindruckend viele Stellen. Und dann heißt es hier zu diesen allen Gläubigen, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Okay, alle Gläubigen sollen Kranken die Hände auflegen, damit es ihnen gut geht. Richtig? Und wir sehen das ja in der Apostelgeschichte rundherum. Alle 28 Kapitel sind voll mit Geschichten, wie Gott durch andere als die 12 oder Jesus selbst Leute heilten. Denken wir an die Heilung des Lahmen an der schönen Pforte des Tempels. Wer war das? Petrus und Jakobus, glaube ich. Das waren noch zwei von den 12. Oder denken wir an die Schatten des Petrus. Ich meine, Petrus, der Verräter in Anführungszeichen, der ja weggerannt ist, verleugnet hat. Der kam zurück, hat sich ordentlich bekehrt. Und der geht jetzt irgendwo durch eine Straße. Und sobald die Leute wussten, Petrus kommt, ist schon um die Ecke, gehen die Türen auf. Die Leute reißen ihre Kranken, Schwiegermütter und alles Mögliche raus, legen die einfach auf den Trottoir, weil der hat eh keine Zeit, aber wenn der Schatten schon drauf fällt, dann passieren Wunder. Überleg doch mal, ich meine, das ist krass, oder? Kannst du dir das vorstellen, so bildlich? Das ist, was passiert ist. Das schreibt die Apostelgeschichte ganz klar. Die Leute wurden auf die Straße gelegt, damit doch der Schatten des Petrus sie berührte. Wow! Also das macht ja niemand, wie ich sagen, so einfach mal so. Sondern da sind offensichtlich so viele Heilungen passiert, dass man hier eine große Chance sich ausrechnete, dass wenn ich den doch wenigstens in den Schatten bekomme, schon was passiert. Hast du je über deinen Schatten nachgedacht? Wo der so überall drauf fällt? Und was passieren würde, wenn dein Schatten so eine Auswirkung hätte? Ich meine, es war Petrus. Es war einfach ein Gläubiger. Es war kein besonders Heiliger. Er war nicht heiliger als du und ich auch. Oder denken wir an einen anderen, der jetzt nicht mal zu den 12 gehört. Denken wir an Paulus. Die hatten es heiß. Wir kamen gerade aus einer Konferenz in London, da war es so heiß. Ich habe ständig Taschentücher rausgenommen, ich habe ja nur diese Tempus-Zeug und habe mir ständig alles Mögliche so, damit ich es ausgehalten habe und mein T-Shirt nicht zu schnell ganz durchsichtig wurde. Es war so heiß, es waren bestimmt 38 Grad in dem Raum. Wahnsinn. Die Latron, die haben also nur die Prediger gekühlt. Wir waren da ungeschützt in der Masse. Und jetzt stell dir vor, die Leute rechts und links von mir hätten voller Geier mein Taschentuch mir aus der Hand gerissen, sobald ich... Das haben die mit Paulus gemacht. Da war es auch heiß. Ich denke mir vor, ältere Herr, der schwitzt noch mehr. Und dann kommen die und stehen dann schon vor der Kanzel. Oh, komm, bitte. Ja, komm. Weil es passiert was. Wenn ich das jemandem Kranken auflege, passiert was. Ist cool, oder? So, du denkst jetzt anders über deine Tempos, oder? Ja, mein, das hat was mit Glauben, aber es hat auch was mit Kraft zu tun, die einfach da war. Da war Kraft. Und wir machen oft den Schnitt zwischen Apostelgeschichte 28 und heute. Dieser Schnitt ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, die Apostelgeschichte wird weitergeschrieben, solange bis Christus wiederkommt. Wir sind Teil des 29. Kapitels oder von mir aus des 290. Kapitels. Die Geschichte läuft weiter und wir sind heute die, die den Auftrag weiter durchführen. Er hat doch gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Er hat das gesagt, geht hin und mache zu Jüngern. Das hat er jedem Christen zugerufen, nicht nur eine kleine Auswahl. Und wisst ihr, ich würde das nicht sagen, wenn es nicht hunderttausendfach weltweit passieren würde. Ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist. Es sind so viele, die das tun und denen diese Zeichen folgen. Dass ich es nicht verleugnen könnte oder sagen könnte, ja, das war ja nur die 12 und die sind ja alle tot. Und heute ist das ja nicht mehr. Es gibt Christen, die glauben das und die erleben das auch. Die Frage ist, was möchtest du erleben? Möchtest du glauben, was das Wort sagt oder was irgendeine Tradition oder irgendeine Erfahrungstheologie sagt? Wir bewegen uns hier nicht auf Erfahrungstheologie-Niveau, sondern wir bewegen uns auf biblischem Theologieniveau. Wir nehmen die Dinge, die das Wort sagt, und setzen sie ein. Diese Gemeinde würde gar nicht existieren, wenn wir aus einer anders vorgeformten theologischen Norm gekommen wären. Meine Frau und ich war katholisch, sie war evangelisch, aber wir hatten mit der Kirche nicht wirklich was am Hut. Wir haben da Jesus nicht kennengelernt in unseren Kirchen. Wir wissen, dass es evangelische und katholische Kirchen gibt, wo das wunderbar passiert. Wir haben inzwischen Freunde und gute Bekannte, die solche Kirchen vorstehen und wir lieben sie, die tun die richtigen Dinge. Und wir hatten damals das Pech, da waren gerade die falschen Pastoren dran, wie auch immer. Oder wir waren einfach falsch und waren nicht wirklich suchend. Aber als wir angefangen haben, Jesus zu finden, war das Erste, was wir herausfanden, diese Heilungsgeschichte. Wir haben angefangen, mit Leuten zu beten und wir haben erlebt, die wurden gesund. Wir waren so klein, wisst ihr, Babychristen. Wir hatten noch keine Ahnung, wir haben die Bibel nie ganz gelesen. Wir hatten ein paar gute Bücher gelesen und haben einfach getan, was da stand. Ja, weil ihr kennt auf Kranke und befiehlt, dass sie heil sind. Und die Leute wurden gesund. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten damals aus meiner Einheit kamen in unsere Gottesdienste oder damals Kleingruppen, weil die gehört haben und gesehen haben, da passierte was. Da passierte was, was normal in Kirche, in der Cash, nicht passiert. So, also ich bin nicht gegen Kirche, ich liebe Kirche. Und ich träume davon, dass immer mehr Kirchen, auch hier in Limburg, dass das einfach passiert, dass im Dom Heilungsgottesdienste stattfinden. Halleluja, preis sei Gott, dass der Dompfarrer einlädt und dass die Leute kommen und dass das Wunder passieren. Es gab es schon. Wir hatten die Unterkirche bei den Palutinern, da ist das passiert. Das ist ein guter Bekannter von mir, der hat da als Priester gedient und hat das nach vorne gebracht, die charismatische Gemeindeerneuerung. Er leitet jetzt eine Gemeinde in Bayern und seitdem ist das da leider eingeschlafen. Aber es gibt diese Bewegung, überall in unserem Land, hier in unserem Landkreis gerade nicht so viel, aber möge sie wieder kommen. Amen. Guck mal, Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19, das ist das Kapitel, was ich eben übersprungen habe, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, euch, da hat er seine Jünger gemeint, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ist das cool? Aber ich verrate euch das Allercoolste von allem. Das Allercoolste. Er sandte dich und mich. Aber Pastor, was ist dann, wenn nichts passiert? Glaubt ihr, Ich hätte mir die Frage nie gestellt. Hunderte von Malen. Ich war der, der am allermeisten gegen Heilung war in unserer Anfangszeit. Ich habe alles angezweifelt, was mit Heilung zu tun hatte. Da war doch so viele irgendwie noch kirchliche Gene in mir, die haben da rebelliert gegen. Das kann nicht sein. Wenn nicht alle geheilt und all das. Aber ich sage dir, heute sage ich, wenn jemand nicht geheilt wird, der Nächste bitte. Weil wisst ihr, auch wenn wir heilen, heilen wir nicht. Ich kann aus meiner Kraft überhaupt niemanden heilen. Ich kann nicht mal deinen Schnupfen heilen. Ich kann den Päckchen Tempus reichen, das ist alles. Aber größer ist der in mir, als der in der Welt. Ich meine, den Teufel, den Feind. Das sagt die Bibel. Das sagt die Bibel über dich wie über mich auch. Weil in uns wohnt durch unsere neue Geburt und auch durch unsere Taufe im Heiligen Geist, der Heilige Geist, Gottes. Gott selbst hat Platz genommen in uns. Deswegen sind wir von Neuem geboren. Deswegen nennen wir uns Christen. Christsein ist nicht automatisch. Christsein werde ich durch meine Entscheidung auf seine Entscheidung. Jesus, seine Entscheidung steht für jeden Menschen. Er möchte, dass jeder gerettet wird. Aber es wird nicht jeder gerettet, weil meine Entscheidung dazu wichtig ist. Er vergewaltigt niemand in sein Königreich. Aber er steht da und lädt ein und sagt, ich möchte deine Sünden vergeben, ich möchte dich heil machen, dich rein machen, dich frei machen und dass du ein Leben lebst, was den Namen verdient. Und preis sei Gott, immer mehr Menschen gehen darauf zu, weltweit übrigens. Weltweit. Wir wissen, dass der neue Papst, zum Beispiel, wenn wir da bei der katholischen Kirche sind, das ist ein Geschenk für die Christenheit. Ich weiß, es gibt einige, die mögen ihn nicht und wie auch immer, aber ich sag dir, ein guter Freund von mir kennt ihn persönlich und hat mir einiges erzählt von Inside-Berichten. Das ist ein Mann, der sich nicht fürchtet vor Heilungen, der in neuen Zungen spricht, wie wir auch. Der macht eine Menge Dinge, die noch kein Papst die letzten Jahrzehnte, wo ich zumindest von weiß, gemacht oder geduldet hätte. Er führt diese ganzen Dinge vor. Ist cool. Da ist eine neue Zeit angebrochen. Wer weiß, was noch alles passiert bei anderen Kirchenleitern. Ich meine, es hat noch nicht alle Regionalen erreicht, das stimmt schon. Die leben oft noch in ihrer alten Welt, aber weißt du, irgendwo fängt es an und wenn es von oben anfängt, ist gut. Dann bricht Stück für Stück auch das ein oder andere aus. Ich habe große Träume auch hierfür, dass wir in Deutschland Dinge wirklich miteinander bewegen. Nicht eine Einheit, die auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner ruht, wisst ihr, sondern eine Einheit, die auf der rettenden und heilenden Kraft Christus beruft. Darauf, da bin ich interessiert dran. Das ist cool. Halleluja. Mein dritter Punkt, nachdem wir wissen, Jesus hatte einen Heilungsauftrag und zweitens, wir haben einen Heilungsauftrag, die Jünger, ist es dein Glaube, der den Zugang zu deiner Heilung aktivieren kann. Wir haben ja von Matthias hat eine Predigt über Glauben gehalten, ich habe sie nur angefangen zu hören, aber ich denke mal, da war einiges drin, deswegen aus Zeitgründen kann ich auf die ganzen Bereiche des Glaubens, es gibt so viele, dass wir eine Predigtreihe von mindestens 7, 8 Teilen nicht eingehen, aber so ganz grob. Lass mich dir sagen, was du glaubst, das wird maßgeblich beeinflussen, was du haben und sein wirst. Oder anders gesagt, was du glaubst, hat schon maßgeblich beeinflusst, was du heute hast und bist. Unser Glaube setzt hier die Grenzen. Einige haben schon Durchbrüche erreicht, andere merken vielleicht gerade jetzt, dass dein Glaube gar nicht so gewaltig ist oder nicht so klar auf Gott ausgerichtet ist, damit Durchbrüche kommen. Ich habe 5 Grundsätze notiert, die zu befolgen sehr, sehr hilfreich und für einige, die das hier hören, hier oder auch im Livestream oder nachher auf den Podcasts lebensrettend sein können. Darum hör gut zu. Erster Grundsatz. Gott ist gut. Da bleiben wir kurz. Denn es heißt im Johannes 10, Vers 10, wo Jesus seinen Dienstauftrag nochmal zusammenfasst und gleichzeitig seinen Gegenspieler entlarvt, da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Tätigkeitsbeschreibung des Feindes ist eindeutig. Lasst uns das kurz im Grundtext anschauen, damit wir verstehen, was diese Worte meinen. Das Wort stehlen kommt von dem bekannten griechischen Wort klepto und bedeutet zu stehlen. Es zeichnet das Bild eines Banditen, eines Taschendiebs oder eines Diebes, der sein Handwerk so kunstvoll ausführt, dass er nahezu unentdeckbar ist. Oft injiziert der Teufel Gedanken in den Verstand einer Person, um deren Frieden, seine Freude und sogar seinen Glauben zu stehlen. Das Wort Klepto beschreibt das unkontrollierbare Verlangen eines Diebes, seine Hand in die Tasche anderer Menschen zu stecken, um etwas herauszuholen, das ihm rechtmäßig nicht gehört. Von diesem Wort stammt auch das Wort Kleptomane, indem man eine Person bezeichnet, die einen immerwährenden neurotischen Impuls zu stehlen empfindet. So wenig wie ein Kleptomane zu stehlen aufhören kann, so wenig kann es der Teufel, denn Stehlen ist sein erster Impuls und seine ureigene Natur. Das ist genau die Natur und das Verhalten, von dem Jesus hier spricht. Also der Feind kommt nur, um zu stehlen. Was war das Zweite? Schlachten oder ich glaube in anderen Übersetzungen steht Morden. Töten. Und das, was sich so anhört, als bedeutet es einfach, jemandes Leben zu nehmen, also eben in vielen Übersetzungen, wo nur Töten steht, hat vom Griechischen her eine viel weiterreichende Bedeutung. Das Wort Tuo, ich habe es dahinter, das Wort Tuo bedeutet Opfern. Es wird ursprünglich dazu verwendet, das Darbringen von Tieropfern auf einem Altar zu bezeichnen. Es kann bedeuten, zu opfern, hinzugeben oder etwas aufzugeben, das einem lieb und teuer geworden ist. Dieses Wort wurde teilweise mit der religiösen Mitbedeutung verwendet, das Tieropfer auf dem Altar zu bezeichnen und hatte nichts mit Töten zu tun im Sinne eines Mordes. Merkt also, der Begriff Töten greift hier überhaupt nicht richtig. Dieser Dieb kann es nicht ertragen, dass du irgendeine Segnung besitzt. Darum, wenn es ihm nicht gelingt, dir diese guten Dinge im Leben zu stehlen, der erste Weg, wird er versuchen, dich durch seine Stimme dazu zu bringen, sie selbst hinzugeben, zu opfern. Tuo. Er wird versuchen, dich dazu zu bringen, dass du alles, was du liebst und besitzt, aufgibst, einfach weil er nicht will, dass du es besitzt. Vielleicht schafft er stressvolle Situationen, die dich dahin bringen sollen, dass du denkst, der einzige Weg, da herauszukommen, ist, dass du das Opfer, das du so sehr liebst. Manche Leute verlassen ihre Ehepartner. Oder machen irgendeinen anderen Unsinn. Und merken gar nicht, dass der Feind seine Finger im Spiel hat und dabei ist, gerade ein Leben zu schlachten. Er reißt es auseinander, er nimmt, er pflückt es, zerpflückt es. Das dritte Wort, zerstören oder verderben heißt es manchmal. Kommt vom Griechischen Apollumi. Das bedeutet tatsächlich auch zerstören. Es trägt den Gedanken von jemandem, der ruiniert, verschwendet, vermüllt, entwertet und zerstört wurde. Durch den Gebrauch dieses Wortes wissen wir, dass der Dieb, wenn er es nicht schaffte, zu stehlen und zu schlachten, was dir kostbar ist, er versuchen wird, dich zu ruinieren. Somit könnte dieser erste Teil von Johannes 10, Vers 10 auch wie folgt übersetzt werden. Und hört mal hin, die Übersetzung habt ihr noch nie gehört. Der Dieb versucht, seine Hand an jedes gute Ding in deinem Leben zu legen. Tatsächlich hält dieser Taschendieb nach Gelegenheiten Ausschau, die es ihm ermöglichen, so tief in deine persönlichen Angelegenheiten zu kommen, dass er dir alles wegnehmen kann, was dir teuer und wertvoll ist. Doch das ist nicht alles. Nachdem er dir alle deine Kostbarkeiten gestohlen hat, ist sein Plan, dich blind in den nächsten Level zu ziehen. Er wird Umstände und Situationen herbeiführen, die so furchtbar sind, dass du keinen anderen Weg mehr sehen wirst, als den, alles, was dir nach deinem letzten Angriff an Gutem geblieben ist, zu opfern. um die Probleme in den Griff zu bekommen. Das Ziel des Diebes ist es, dein Leben vollständig zu verwüsten und zu verschwenden. Wenn nichts ihn auffällt, wird er dein Leben schließlich zahlungsunfähig und pleite zurücklassen. Er wird buchstäblich in jedem Lebensbereich von dir alles ausgeräumt haben, was dir kostbar war. Danach wirst du dich fertig gemacht und abserviert fühlen. Mache keinen Fehler. Das ultimative Ziel des Feindes ist, dich auszulöschen. Ich hoffe, ich mache niemandem Angst. Denn dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Jesus beschreibt uns den Feind, damit wir ihn kennen. Schon in jeder Kriegsstrategie war es von großem Vorteil, oft von kriegsentscheidendem Vorteil, den Feind zu kennen. Seine Strategien, seine Vorgehensweise, seine Angriffspläne, seine Morsecodes oder was auch immer zu kennen, um gegen ihn erfolgreich zu sein. Weil Jesus sagt in demselben Vers, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen. Man könnte das schnell überlesen. Ja, ist schön, wir leben ja. Wunderbar. Wir haben ewiges Leben bei Gott. Nachher ist auch gut. Aber was meint dieses Wort? Dieses Wort Leben ist das griechische Wort Zoe. Mein Schnürsenkel lebt gerade, dass der mich hier nicht kein Bein stellt. Mache ich den gerade wieder dingfest. So. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Und dieses Wort Zoe meint ein Leben angefüllt mit Vitalität. Das Wort überfließend meint, über und jenseits dessen zu sein, was normal, besonders oder sogar außerordentlich ist, wörtlich. Jenseits dessen, was normal, besonders oder sogar außergewöhnlich ist. Diese Art von Leben, dieses Niveau hat er im Gepäck. Das ist also nicht einfach nur Überfluss, was hier beschrieben wird. Es ist super Überfluss. Wenn Jesus überfließendes Leben bringt, glaubst du, dass du das merkst, wenn du es hast? Wenn der Feind etwas bringt, ist sein Interesse genauso überfließend zu sein. Wenn Jesus überfließendes Tod ist, überfließendes Leben ist, was ist der Krebs? Er ist überfließender Tod. Er ist das Gegenteil von Leben, richtig? Weil was da lebt, durch dieses Krebsgeschwür, ist kein Leben, es ist todbringend. Natürlich lebt es auch. Der Teufel lebt ja auch. Aber es ist nicht das Leben. Es hat mit Zoe überhaupt nichts zu tun. Es ist kein erhaltenswertes Leben. Es ist kein Leben, das wir auch nur dulden sollten. Bill Johnson sagte diesen einen Satz immer und immer und immer wieder. Die Güte Gottes ist der Eckstein aller Theologie. Ich habe viel nachgedacht über den Satz. Ich glaube, er stimmt. Wo immer wir eine Theologie haben, wo die Güte Gottes nicht der Eckstein ist, verpassen wir das meiste von dem, was Gott am Kreuz für uns bezahlt und angerichtet hat. Wie war das mit David im Psalm 23? Mit dem Tisch, erinnert ihr euch? Das ist eine Verheißung von dem Tisch. Er bereitet mir, sagt David, einen Tisch, wo? Im Angesicht meiner Feinde. Ich habe diesen Psalm so oft auf Beerdigungen gehört, aber in einer unguten Weise, so auf die Ewigkeit hingezählt. Aber dieser Psalm ist für hier geschrieben. Im Himmel hast du keine Feinde, die zugucken, wie du isst. Gott sei Dank. Die sind hier. Der Teufel ist hier mit seinen Dämonen. Wir sprechen nicht von Menschen. Menschen sind nie unsere Feinde. Menschen lassen sich manchmal gebrauchen. So wie wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen, so lassen sich manche ohne das Wissen vom Teufel gebrauchen. Klar. Deswegen gibt es Kriege, gibt es Leid, gibt es Not und all die Dinge. Aber Leben im Überfluss ist das, was Gott für uns hat. Und die Güte Gottes ist der Eckstein alle Theologie, die sich so nennen soll. Nun, lasst uns in dem Chart mal weitergehen, was ich jetzt zeige. Wir haben ja gesagt, das Erste Der erste lebensentscheidende Grundsatz ist, Gott ist gut. Und der zweite Grundsatz ist, Krankheit ist für Christen illegal. Vielleicht fangt ihr langsam an, den Zusammenhang hinzubekommen. Wir haben gesagt, Jesus hat unsere Wunden und unsere Krankheiten am Kreuz getragen, wenn dem so ist. Er also legal bezahlt hat für meine Rettung wie auch für meine Heilung mit seinem kostbaren Blut. Er hat sein Leben gegeben dafür. Es war kein billiges Opfer. Wie könnte ich nicht sauer werden, wenn ich sehe, dass Kinder Gottes nicht alles bekommen, wofür der Herr bezahlt hat? Krankheit ist für uns illegal. Wir müssen Krankheit nicht als endgültiges Wahrheit akzeptieren, weil das Wort Wahrheit ist auch schon anders besetzt. Jesus selbst sagte über sich, dass er der Weg, der Einzige, die Wahrheit, die einzig wirklich Wahrheit und das Leben ist. Kommen wir wieder zurück. Er ist das für uns. Also wenn er die Wahrheit ist und das Leben, dann kann die Krankheit nicht wirklich die Wahrheit sein, oder? Wir sprechen ja manchmal von Tatsachen, richtig? Eine Krankheit in deinem Körper, eine diagnostizierte Krankheit, ist eine Tatsache. Die kann man nicht wegleugnen, die ist erstmal da. Aber die Wahrheit ist das noch lange noch nicht. Ich habe herausgefunden, wenn ich die Wahrheit, also das Wort Gottes, Jesus Christus und sein Wort und seinen Willen, auf Tatsachen lege, die dem widersprechen, die Tatsachen verändert werden. Manchmal innerhalb von Sekunden, manchmal innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Ist nicht immer gleich. Aber die Tatsache duckt sich unter der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Wenn Gott sagt, in seinen Streben bin ich geheilt und ich nehme diese Wahrheit und lege die auf die Tatsache der Diagnose von irgendeiner Krankheit, dann wird die Krankheit sich zurückziehen müssen. Tatsache widersteht nie Wahrheit. Es sei denn, wir lassen die Wahrheit draußen. Und das hat was mit unserem Glauben zu tun. Wenn ich natürlich nicht glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist oder dass diese Bibelstelle tatsächlich für mich ist oder dass Gott wirklich gut ist. Viele haben ein schräges Bild. Ja, Gott kann ja auch krank machen. Gott kann mir durch die Krankheit ja was zeigen. Wo bitte willst du das in der Bibel finden? Im Buch Hiob. Hast du es nicht richtig gelesen? Hast vor allem Jens nicht verstanden, dass Hiob Alttestament war. Vor der Auferstehung Christi. Und erst ab dieser Auferstehung gilt der neue Bund in seinem Blut. Das feiern wir in jedem Abendmahl. In diesem neuen Bund ist der Segen des alten Bundes enthalten, der auch schon Heilung beinhaltet, aber der Fluch nicht mehr. Krankheit und Tod und Leid. Das ist gute Nachricht. Deswegen heißt das Evangelium gute Nachricht. Und Jesus sagt, der neue Bund ist viel besser, als der alte war. Ich bin so froh, im neuen Bund zu leben. Echt, echt froh. Hiob hatte noch keinen Jesus als Verteidiger im Himmel. Wir haben ihn. Er ist da. Und die Bibel sagt, er hält Fürbitte für uns im Himmel. Und er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Was ist unser Bekenntnis? Das ist unser Glaube. Ist unser Bekenntnis, ich bin geheilt in Wunden Jesu, ich danke dir Jesus für meine Heilung, auch wenn ich noch nichts spüre, auch wenn die Schmerzen noch da sind oder die Diagnose unverändert oder schlimmer ist. Das ist der Punkt, wo sich entscheidet, wie es weitergeht. Krankheit ist niemals der Wille Gottes. Gott ist gut, sagt Jesus selbst. Und seine Güte wird ewiglich. Gott ist gut und bei ihm ist keine Veränderung. Gute Nachricht. Krebs ist eine Lüge. Ich komme immer wieder auf diese Mutter der Krankheiten unserer Zeit, Krebs. Krebs ist eine Lüge. Ja, wie? Aber die fühlt sich sehr echt an. Ist sehr lebensbedrohlich, ja. Und sie tötet viele, viele Menschen, viele gute Menschen, jeden Tag. Und trotzdem ist sie eine Lüge. Sie ist nicht die Wahrheit. Sie widersteht der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und in mir seid ihr geheilt. Das ist die Wahrheit. Und Krebs sagt, ich bin aber Krebs. Die Ärzte sagen das so und so lange und dann ist es vorbei. Und du kannst jetzt die Tatsache glauben, das ist dein Recht. Du wirst trotzdem in den Himmel kommen, wenn du Jesus angehörst. Kein Problem. Ein paar Jahre früher als geplant. Oder du sagst, Moment, was habe ich zu verlieren? Versteht mich nicht falsch. Eine Heilung anzunehmen heißt nicht, Medikamente abzulehnen oder Ärzte. Im Gegenteil. Wir lieben Ärzte und wir lieben Medikamente. Und in vielen Bereichen sind die sehr hilfreich. Aber wir wissen, gerade im Bereich Krebs haben die sehr schnell ihre Grenzen erreicht. Wir wissen, dass manche Chemotherapie Leute kranker macht und schneller sterben lässt. Eigentlich. Ist das letzte Mittel, was sie oft noch haben. Manchmal hilft es, manchmal kommt jemand zum Durchbruch, manchmal schadet es mehr, als es gut tut. So, man muss sehr weise sein, hier hinzuhören und mit Gott sehr eng im Kontakt bleiben und zu sagen, Gott, was ist dran? Ist es dran, das zu tun? Oder ist es dran, mehr zu glauben? Oder bin ich entspannt, wenn es darum geht, wirklich heimzugehen für Gott und spare mir gewisse Dinge? Das ist ein ernster Morgen heute. Und ich möchte euch die Dinge wirklich sagen. Krankheit wurde ein für alle Mal am Kreuz durch das Opfer von Jesus Christus besiegt. Das ist die Wahrheit. In diesem Sieg zu leben, ist unser Job. Die Heilung muss beansprucht werden. Sie fließt genauso wenig automatisch wie die Rettung. Wir sind nicht alle gerettet, nur weil Jesus für alle gestorben ist. Wir werden nicht aus Gnade gerettet, sondern aus Gnade durch Glauben. Versteht ihr? Wenn Gnade ausreichen würde, wären alle gerettet, egal was sie machen. Kein Problem. Könnten wir uns entspannen, die Gemeinde schließen und auf unseren Tod warten, weil es wäre ja alles gegessen, alles erledigt. Wir hätten keinen Auftrag mehr zu erfüllen. Richtig? Alle sind gerettet. Durch Gnade, aus Glauben durch Gnade. Aus Gnade durch Glauben. So. Wir brauchen unseren Glauben, um das in Anspruch zu nehmen, was Rettung heißt. Und genauso brauchen wir unseren Glauben, um Heilung in Anspruch zu nehmen. Mein dritter Punkt. Was ist mein Stift? Glaube wird durch Liebe wirksam. Liebe hat was ganz massiv mit Vergebung zu tun und mit dem Nichtzurechnen von Schuld an anderen. Wenn wir davon ausgehen, viele ernsthafte Erkrankungen kommen daher, dass ich mit alten Wunden und Verletzungen weiter spazieren gehe, die mir irgendjemand irgendwann zugefügt hat. Missbrauch, Verrat, viele Dinge sind möglich. Dann ist es sehr wichtig, dass ich das tue, was Jesus gesagt hat. Vergib sofort, vergib immer. Vergib schnell, auch wenn du anders fühlst. Okay? Komm, einer fühlt sich danach zu vergeben, wenn er richtig ernsthaft verletzt wurde, richtig? Aber alte Verletzungen machen dich zum Wrack, was immer schlimmer wird. Bitterkeit steigt, körperliche Erkrankungen nehmen zu, das ist die normale Folge, wenn ich in Unvergebenheit lebe. So, ich tue mir also keinen Gefallen und erst recht nicht demjenigen, der mir das zugefügt hat, weil dem spiele ich zu. Glaube durch Liebe, das heißt Vergebung. Für einige ist das vielleicht der wichtigste Teil heute im ganzen Gottesdienst, dass du das mitnimmst und sagst, ich lasse diesen Tag nicht vorbeigehen, bevor ich nicht all denen vergeben habe, die mir irgendwann irgendwas angetan haben. Ich will keinem das Recht geben, aus meiner Vergangenheit meine Zukunft zu beeinflussen, in negativer Weise. Vierter Grundsatz. Glauben kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und zwar durch das aktuelle Hören. Es nutzt also nichts. Ich habe die Bibel einmal gelesen vor 2 Jahren und seitdem zehre ich davon. Du brauchst jeden Tag eine Portion Wort Gottes. Und wenn du ernsthaft krank bist, 3-mal am Tag. 3-mal am Tag. Lies dir Bibelstellen durch über Heilung. Lies, was Jesus über Heilung gesagt hat, über Krankheit gesagt hat. Und füll deinen Geist hiermit. Und du wirst sehen, die Wahrheit drückt die Tatsache Stück für Stück zur Seite. Das ist, was geschieht. Das ist, was du aktiv tun kannst. Manche sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ja, hast du Zeit zum Sterben? Oder mit der Krankheit dich zu arrangieren dein Leben lang? Okay, ist ja kein Muss. Jesus hat es uns angeboten, wir können es auch ablehnen. Wir können auch die Rettung ablehnen. Aber ich kann es in Anspruch nehmen. Und ich kann auch schwierige Zeiten durchstehen, weil nicht immer passieren die Dinge sofort, wie wir sie gerne hätten. Und was ist das Übelste, was passieren kann? Was ist das Übelste, was passieren kann, wenn ich glaube für meine Heilung? Wer sagt es mir? Dass ich sterbe. Okay. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich ernsthaft glaube und daran arbeite, meine Heilung im Glauben zu empfangen, ist, dass ich darüber sterbe. Nur was ist daran schlimm? Natürlich, wenn ich Familie habe und lasse Leute zurück, für die ist es schlimm. Aber für mich, mal ganz im Ernst, wenn das vor allem eine gläubige Familie ist, sehe ich ja alle wieder. Den habe ich ja eine Ewigkeit zusammen. Ich ziehe ja doch nur um. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ich ziehe ein bisschen früher um als geplant. Sterben ist Umzug für uns Christen. Das ist jetzt kein Scherz. Wenn wir anders über den Tod denken, haben wir die Bibel nicht verstanden. Für uns ist Sterben Umzug. Wir gehen nach Hause. Wir sind hier auf Zeit und wir gehen nach Hause. Und an dem Ort, wo wir dann hingehen, wird es nicht schlimmer sein als hier? Bibel sagt, es gibt keinen besseren Ort. Also was haben wir zu verlieren? Das meine ich, weißt du? Wir können Medikamente nehmen, wir können für unseren Glauben, für unsere Heilung glauben. Und wenn es trotzdem schief gehen sollte, was haben wir verloren? Wir haben ein fröhliches Leben gelebt, wir haben uns nicht unter Druck gebracht, das meine ich nicht. Lass dich nie unter Druck bringen von irgendjemandem, du hast zu wenig geglaubt und irgend solche Sätze. Das tut niemandem irgendwas Gutes. Sondern halte dich an deinem Herrn fest. Lass dir die Freude nicht stehlen. Und schau, was passiert, wenn Wahrheit über Tatsache gelegt wird. Und zwar beständig. Nicht nur einmal. Nicht nur durch ein kurzes Gebet mit Hand auflegen, sondern immer und immer wieder. Hab einen heiligen Druck, den du ausübst, auf die Krankheit, statt dass sie es auf dich ausüben kann. Daher kommt auch der letzte unserer 5 Punkte. Setze Gott kein Limit. Sag nicht, jetzt habe ich 2 Wochen für meine Heilung geglaubt, ist nichts passiert. Okay. Bleib dabei. Bleib dabei, bis die Heilung eintrifft. Ich könnte jetzt noch ein paar Zeugnisse erzählen, spare ich mir. Ihr könnt auf Facebook bei mir einige nachlesen. Meine Knie war 1 Jahr. 1 Jahr ist eine lange Zeit, wenn du nicht richtig laufen kannst. 1 Jahr. Heute kann ich knien, ich kann joggen, ich kann alles machen. 1 Jahr. Warum hat Gott 1 Jahr gewartet? Gott hat nicht 1 Jahr gewartet. Ich kann dir nicht genau erklären, warum es 1 Jahr gedauert hat. Vielleicht war mein Glaube zu schwach. Vielleicht habe ich zu wenig im Wort darüber studiert und gelesen in der Zeit. Ich weiß nicht. Ist auch nicht schlimm, weil ich kann heute wieder laufen. Preis sei Gott. Alle Diagnosen der Ärzte wurden gecancelt. Ich habe keine künstlichen Kniegelenke bekommen, wie sie alle gesagt haben. Preis sei Gott. So, was habe ich verloren? 1 Jahr, ich habe nicht verloren. Ich hatte ein interessantes Jahr. Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, die mein Leben seither unendlich bereichert und mir Glauben aufbauen hilft für andere Dinge, wenn sie mir über den Weg kommen. Ich wollte euch noch ein paar Bücher empfehlen, bevor wir weitergehen. Eins der besten Bücher, was ich je gelesen habe über Heilung, ist Von Krebs geheilt. Dottie Osteen, die Mama von dem Mann, der heute die größte Gemeinde Amerikas leitet in Houston, Texas. Sie ist immer noch am Leben. Sie ist irgendwo Anfang 90 und sie ist vor 55 Jahren, sie hatte Krebs im Endstadium und sie hat auf eine Weise ihre Heilung abgeholt, wie ich es mir für uns alle wünsche, dass wir es drauf hätten. Im Glauben. Lebendes Beispiel dafür, was möglich ist. Sie hat selbst geschrieben, sie hat alles geschrieben, was war. Sehr unverblümt, aber auch sehr ermutigend. Berufen zu heilen von Johnson und Clark. Sehr, sehr gutes Buch, neueres Buch über Heilung von den beiden Heilungsevangelisten, die es ja auch sind. Von Kenneth Hagin, Heilung durch Gottes Wort. Hier ist für jeden Tag im Jahr eine Seite, die ermutigt, deine Heilung zu behalten. Sehr guter Stoff, um seinen Glauben einfach hochzuhalten für Heilung das ganze Jahr über. Man weiß ja nie, wann man es braucht, gell? Wenn es dir heute gut geht und sagst, alles in Ordnung, halt dich beschäftigt, immer damit, dass du wirklich Gesundheit behältst. Und ein ganz, ganz tolles Magazin, Z, das sind zeitlose Magazine, also die nicht nur, wenn sie rauskommen, gelten, sondern eine Menge Infos über biblische Heilung und was auch so alles passiert, auch gerade hier in Deutschland, die haben wir heute hier für 2,50 vorne liegen. Wer mitnehmen möchte, werft das Geld in die Box da rein und sei gesegnet, es wird gut sein. Ich fasse es zusammen. Jesus hatte einen Heilungsauftrag. Die Jünger hatten und haben einen Heilungsauftrag. Und dein Glaube aktiviert den Zugang zur Heilung. Halleluja. Ich möchte jetzt fragen, wer von uns hier noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat? Ich frage nicht nach Kirchenmitgliedschaft oder sowas. Es geht darum, haben Sie jemals Jesus Christus Ihr Leben gegeben und gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld, meine Lebensschuld und reinige mich und ich will dir nachfolgen, Herr. Das ist das Gebet, die Inhalte sind wesentlich. Ist jemand da, der sagt, ich habe das nie gemacht, aber ich habe verstanden, da fängt alles an. Wenn wir über Heilung reden, da fängt es an, spannend zu werden, wenn ich ihm gehöre, statt, die Bibel sagt, jeder gehört dem Teufel, es sei denn, er hat sein Leben Christus gegeben. Also so einfach ist die geistliche Welt, manchmal zu einfach für unseren Intellekt. So möchte ich fragen, möchte jemand heute das tun, Jesus sein Leben übergeben, ganz klar und unmissverständlich, dann hebt doch bitte die Hand. Dankeschön. Ist da noch jemand? Ist deine Chance? Okay, dann möchte ich uns bitten, dass wir stehen. Ich möchte auch die zu Hause im Livestream bitten, die sagen, ich möchte das auch. Stehen Sie doch bitte an Ihrem Platz. Sie stehen nicht vor irgendjemandem, Sie stehen vor Christus selbst, denn er ist hier. Der König ist im Haus. Und sprechen Sie mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Und wasch mich rein. Gib mir einen neuen Start. Herr, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.